Ja, die Lesung für heute steht bei Markus im Kapitel 4, ab Vers 35 und geht bis zum Vers 20 des 5. Kapitels. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er, also Jesus, zu ihnen, zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war, und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessengewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Das ist das Wort des lebendigen Gottes.
Beten wir zusammen. O Herr, wir danken dir, dass du uns in deine Gegenwart berufen hast und dass du zu uns jetzt sprechen willst. O Herr, lass jetzt die Worte meines Mundes und die Sinnen unseres Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, unser Fels und unser Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Ist Jesus eine Bedrohung für dich oder ist er vertrauenswürdig? Ist Jesus eine Bedrohung für dich oder ist er vertrauenswürdig? Ist es besser, Jesus zu lieben oder abzulehnen? An diese Frage hängt laut der Bibel alles. Unsere Identität, unsere Beziehung zu Gott, unsere Ewigkeit, unser Sinn jetzt im Leben. Und die Leute in Markus Kapitel 4 und 5 stellen sich auch diese Frage. Bedrohung oder vertrauenswürdig? Christen heutzutage ringen auch immer noch mit der Frage, wir als Christen lernen noch, unsere Zweifel anzuzweifeln und Jesus zu vertrauen. Und wenn du weißt, dass du Jesus noch nicht kennst, aber Fragen über ihn hast, dann bist du genau richtig hier. Also, nun, damit wir diese Frage richtig beantworten können, müssen wir wissen, wer Jesus ist. Und anhand von zwei Begebenheiten will Markus uns zeigen, wer Jesus ist. Und zuerst zeigt er uns, dass Jesus derjenige ist, der Frieden zu der Welt bringt. Das ist unser erster Punkt. Jesus bringt Frieden zu der Welt. Am Ende eines langen Tages steigen die Jünger Jesu Freunde in das Boot hinein. Und falls sie sich auf ein Feierabendbier gefreut haben, muss das erstmal warten. Wir lesen, dass einige Menschen ihnen nachfolgen in anderen Booten. Das ist nicht so schlimm. Schlimm ist aber, was kommt. Es wird dunkel, aber das Wetter fängt an, etwas stressig auszusehen. Tatsächlich rückt ein Sturm heran. Nun, manche der Jungen sind erfahrene Fischesleute, sind schon oft aufs Wasser gewesen. Dennoch gibt es irgendetwas an diesem Sturm, so dass sie Angst haben, Todesangst. Vers 37 gibt uns der Grund, wieso. Die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Damals konnten wenige Leute auch nicht automatisch jeder Fischesmann oder Fischeperson, wenige Leute konnten schwimmen. Und auch der stärkste Schwimmer hier, wer auch immer das ist, hat wenig Bock, denke ich mal, auf eine Runde Schwimmen im See, wenn es stürmisch ist, wenn es stockdunkel ist. Wenn man in das Schwarze hineinschaut und Wellen wie aus dem Nichts vorkommen, über das Boot rum wie Türme stehen und dann aufs Boot runterfallen. Es scheint, als ob diese Geschichte ziemlich schnell vorbei sein wird, als ob nur ein wässriges Grab auf Jesu Freunde wartet. Und was macht Jesus? Vers 38. Jesus war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Für uns, die wir nicht gerade im Boot sitzen, es ist schon zu schmunzeln. Jesus schläft. Was wir hier sehen, ist, dass Markus Jesu Menschlichkeit betont. Jesus war kein Superman. Jesus ist in diesem Punkt am Ende von einem langen Tag des Lehrens so hundemüde, dass er sogar im Sturm schlafen kann. Doch nicht mehr lange. Er wird nicht bloß von einer SMS geweckt, er wird von seinen Freunden geweckt. Vers 38, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Sprich, Jesus, wieso hilfst du uns nicht? Willst du nicht ein letztes Gebet sprechen, bevor wir alle umkommen? Wäre Jesus bloß ein religiöser Lehrer gewesen, nur ein guter Mensch, dann wäre das Ende der Geschichte. Kein Prophet, kein guter Mensch kann das Wetter verändern, kann einfach einen Sturm stillen. Doch Jesus muss nicht einmal die Hand heben. Er spricht und es wird still. Stell dir das Toben des Sturmes vor, stell dir das Rauschen des Windes und des Wassers vor und dann diese kaum zu hörende Worte, schweig, werde still. Und auf einmal eine Stimme, die so laut wirkt wie sonst nichts. Sofortige Stille. Angeblich behaupten Zauberer und Künstler, dass sie, keine Ahnung, so ein Glas Milch verschwinden lassen können. Es ist da, es ist nicht da. Wuhu, es ist sauber. Ob sie das können oder nicht, wer kann Stürme stillen? Wer kann einen Sturm zähmen? Kein Wunder eigentlich, dass die Jungen jetzt mehr Angst haben, oder? Vers 41, der Sturm ist weg, der Wind ist still und doch, sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und ich glaube, die Angst kommt, die Furcht kommt, weil sie irgendwie, irgendwo die Antwort schon wissen. auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Das Alte Testament sagt, dass allein Gott über Wind und Meer und Wasser herrscht. Psalm 89, Vers 9 und 10. O Herr, Gott der Heerscharen, du beherrschst das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Markus will uns in dieser Geschichte nicht nur zeigen, dass Jesus Mensch ist, sondern uns auch zeigen, dass Jesus Gott ist. Wahre Mensch und wahre Gott zugleich. In Jesus hat Gott Knochen und Fleisch angezogen und jetzt sitzt er, der Schöpfer des Universums, auf einmal in einem kleinen Boot auf einem kleinen See. Und genau wie Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat, so bringt Jesus die Schöpfung zur Ruhe hier in diesem Sturm, durch sein Wort, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus gewährt uns hier einen kleinen Vorgeschmack von dem, was er eines Tages machen wird, wenn er wiederkommt. Er wird sein Königreich über die ganze Erde aufrichten. Er wird diesen Planet zum wahren Frieden bringen. Wahre Frieden, das, was wir immer so scherzhaft uns wünschen. Du hast einen Wunsch, was könntest du dir wünschen? Ah ja, Frieden auf der Welt. Aber was für uns ein Wunsch ist, ist für Jesus nur ein Wort. Eines Tages und alles, was kaputt ist, alles, was kaputt macht, alles, was nicht sein soll, jede Katastrophe und alles Böse, sogar den Tod selbst, wird Jesus mit einem Wort vertreiben. Mit einem Wort. Und diese Erde, diese ganze Schöpfung wird Gottes perfekten Frieden erleben. Und davon ist diese Stillung des Sturmes nur einen kleinen Vorgeschmack. Nun, Markus stellt diesen Bericht hier am Ende von Kapitel 4 absichtlich neben dem Bericht in Kapitel 5 von der Heilung eines dämonisch besessenen Menschen. Wieso tut er das? Er tut das, weil in der hebräischen Welt, im hebräischen Gedankengut steht, das Wasser und das Meer für Chaos, kosmisches Chaos und dämonische Kräfte, für das Böse. Und wir sollen hier sehen, dass Gott Frieden und Ruhe zum Chaos bringt durch seinen Sohn. Jesus Christus ist Gott auf die Erde gekommen, um uns einen kleinen Vorgeschmack von seinem weltweiten Frieden zu geben. Wie wird Jesus das machen, wenn er wiederkommt? Wie wird Jesus Frieden herstellen? Indem er, wie in Kapitel 4, das Böse richtet, das Chaotische richtet und stillt mit einem Wort. Er wird Gericht über diese Welt ausführen und aufheben. So dass am letzten Tag der Weltgeschichte durch Jesu Gericht die ganze Erde neu gemacht wird. Makellos. Und Gnade wunderbar, durch Jesu Tod am Kreuz schafft er auch uns einen Platz in dieser neuen Welt, diesen Welt des Friedens. Das steht allerdings die Frage, wieso macht Jesus das? Wieso sitzt der Schöpfer des Universums und schläft in einem Boot? Wieso ist er überhaupt da? Wieso kam er zur Welt? Und ironischerweise weist der Schrei von Jesu Freunde auf die Antwort, Vers 38 wieder. Kümmert es dich nicht? Die Jünger dachten, sie wären Jesus völlig egal. Vielleicht denkst du das. Vielleicht ist das deine große Befürchtung. Kümmert sich Jesus um mich? Er hat mich doch im Stich gelassen. Doch Gott würde Menschen Jesus Christus aus diesem einfachen Grund, dass er sich um uns kümmert. Nicht, weil wir seine Fürsorge verdienen, nicht, weil wir nach seiner Hilfe gefragt haben, nicht, weil er uns braucht, um glücklich zu sein, sondern weil er großzügig ist, weil er der Art von Gott ist, der seine Feinde liebt und denen Gutes tut. Und deswegen kommt Jesus Er kommt in Liebe, weil Gott sich um uns kümmert. Und der Christus, der damals den Sturm stillte, wird eines Tages bald alle Stürme abschaffen. Und das ist der Christus, der sich heute um seine Gemeinde, um dich und mich kümmert, wenn wir ihn kennen. So dass er zu uns sagen kann, kein Haar fällt von euren Köpfen ohne meine Zustimmung. Nichts kommt morgen auf dich zu, was dich nicht näher zu mir führt. Kümmert es dich nicht, fragen die Jünger. Und Jesus beweist, dass wir einen Platz in seinem Herzen haben, indem er sich ans Kreuz für uns nageln ließ. So, das sehen wir zuerst. Am Ende von Markus Kapitel 4, Jesus bringt Frieden zu dieser Welt. Hier einen kleinen Vorgeschmack, eines Tages einen perfekten Frieden. Und dann in Kapitel 5, in den Versen 1 bis 20, sehen wir unseren zweiten Punkt. Jesus bringt uns Freiheit. Jesus bringt uns Freiheit. Wer hat in den letzten, sagen wir mal großzügig, wer hat in den letzten zwei Wochen die Nachrichten geschaut? Okay, ich sage es mal anders. Wer hat in den letzten zwei Wochen die Nachrichten nicht nur geschaut, sondern auch gelesen, also im Internet? Ein paar mehr Hände vielleicht? Okay, das ist ein bisschen besser. Weil wir jeden Tag die Schlagzeilen, die Nachrichten bekommen, sind wir vielleicht daran gewöhnt, schreckliche Bilder zu sehen von menschlichem Elend und die dann zu vergessen. Wir klicken weiter zu der nächsten Seite, die nächste Fernsehfolge kommt, was auch immer. Doch hier am Anfang von Markus Kapitel 5 will Markus, dass wir genau hinschauen und das Elend von einem Menschen wahrnehmen. Dieser Mensch ist namenslos. Wir lesen dann in Essen 6, Versen, dass er unter den Toten lebt, dass er so gut wie tot ist für die, die in den Nachbarstädten herumleben. Ein dämonischer Geist beherrscht ihn und kein Therapeut, kein Arzt, kein Mensch kann ihm helfen. Mehrmals hat dieser namenslose Mensch die Demütigung, die Schande erfahren, an Händen und Füßen gebunden zu werden mit schweren Ketten. Und doch sie halten ihn nicht. Er ist ein hoffnungsloser Fall und er weiß es wohl. Er kann Ketten brechen, aber dämonischen Mächten entkommt er nicht. Er erfährt dauerhaftes Trauma und Leid. Tag und Nacht schreit er und verletzt sich mit Steinen. Und wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, aber irgendwie, wenn man so zwischen den Zeilen liest, scheint es, als ob das schon für mehr als eine Woche der Fall gewesen ist. Als ob dieser Mensch für eine lange Zeit unter einem solchen Schicksal leidet. Tag und Nacht, Woche für Woche, ohne Hoffnung, ohne Heilung, ohne die Möglichkeit, sich je vorstellen zu können, dass er irgendwann wieder Familie oder Freunde oder Zuneigung bekommt, dass niemand je zu ihm sagen würde, ich liebe dich, ich bin dankbar für dich. Dieser Mensch wartet auf den Tod. Man kann nur schreien. Unter der Macht des Teufels ist dieser Mensch zum Biestie geworden. Ein lebendiger, blutiger Tote, dem wir aus dem Weg gehen. Und wir wissen nicht, wieso er zu Jesus rennt. Vielleicht, weil Jesus der erste Mensch war, den er eine lange Zeit gesehen hat. Wissen wir nicht. Immerhin sofort in Vers 7 fällt er hilflos auf die Knie vor Jesus. Er schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Und im Gespräch mit Jesus sehen wir, wie schlimm er es hat. Denn nicht bloß ein Dämon lebt in ihm, sondern viele. Vers 9, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und Jesus zeigt diesem Mensch erstaunliche Gnade, indem er den Dämonen absolut keine Gnade zeigt. Die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte er ihnen Jesus, und die unreinen Geister führen aus und führen in die Schweine. Erstaunlich, oder? Das ist kein übelst langer Kampf. Jesus spricht wieder die Macht seines Wortes und die Geister müssen fliehen. Und in dem Schicksal der Dämonen sehen wir, was ihr letztendliches Ende ist. Gericht und Tod. Wie Jesus Frieden zur Welt bringt, so wird er auch das Böse verurteilen eines Tages. Und so, die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Und dann bringt Markus unsere Aufmerksamkeit wieder zurück zum Mann, zu diesem Menschen, dessen Name wir nicht einmal kennen. Und Jesus hat ihn befreit und jeder kann es sehen. Und die anderen Hirten, das Schweine, sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, den ehemalig Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Er trägt keine zerrissene Kleider mehr. Er hat normale Jeans und Hemd an. Er schreit nicht mehr. Er verletzt sich nicht mehr. Er spricht Hochdeutsch und sitzt in Ruhe und Freiheit. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Kein wildes Biestie mehr, sondern ein Mensch. Und das ist der ganze Sinn von der Befreiung, die Jesus bringt. Jesus kam nicht bloß, um Menschen zu Christen zu machen. Jesus kam, um uns wieder zu Menschen zu machen. Denn Jesus nachzufolgen, das löscht unsere Persönlichkeit nicht aus, wie wir manchmal befürchten, sondern das stellt unsere Menschlichkeit wieder her. Jesus befreit uns, damit wir als authentische und heile und liebende Menschen mit Gott leben können, miteinander leben können. Jesus stellt unsere Menschlichkeit wieder her. Und ich glaube, dass Markus will, dass wir einfach hier staunen, dass wir schmecken, wie gut Jesus ist. Dass er zu uns kommt, um uns heil und frei zu machen. Und würden wir weiter im Markus-Evangelium lesen, dann würden wir sehen, was es alles Jesus kostet. Wie Jesus Schritt für Schritt gegen alles Böse und Ungerechtigkeit, ja sogar gegen Teufel und Tod kämpft und sie bekriegt. Bis er am Ende vom Markus-Evangelium oder kurz vor dem Ende vom Markus-Evangelium sogar in den Tod geht, um für uns zu siegen. Für uns am Kreuz zu triumphieren, für uns am Kreuz durch seinen Tod ewige Freiheit zu gewinnen. Freiheit, die niemand uns nehmen kann. Und am Ende vom Markus-Evangelium sehen wir, dass er auferstanden ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist der ewige Sieger, der ewige Gewinner. Unser Held, der jetzt jedem seine Freiheit schenkt. Jedem, der ihm vertraut, jeder, der Jesus haben will. Freiheit von Tod, Freiheit von Teufel, Freiheit von Sünde. Wenn wir ein bisschen nachdenken würden, würden wir es höchstwahrscheinlich leicht finden, uns mit dem ungezähmten Mann zu identifizieren. Vielleicht nicht, weil wir irgendwie unter den Gräben wohnen, wo, wie er es tut. So schlimm ist Reutnitz nicht. Da wohne ich, darf das sagen. Aber wir wissen, wie es ist, Dinge zu tun, wo, wenn wir darüber nachdenken, danach wir denken, oh, das war dumm. Wieso habe ich das getan? Irgendwie konnte ich nicht anders. Ich fühlte mich dazu gezwungen. Ein Kollege provoziert dich auf der Arbeit oder an der Universität. Du weißt, du sollst ihm oder ihr nicht zuhören. Du weißt, du sollst einfach weitergehen und doch drehst du dich um und sprichst in Zorn. Ich konnte nicht anders. Oder die Langeweile oder die Frust steigt und die Maus klickt schon wieder bei dieser Webseite, wo du gedacht hast, du würdest niemals wieder dahin gehen. wie auch immer es für dich aussieht, wenn deine Selbstbeherrschung versagt. Und doch die Frage ist, wenn ich keine Selbstbeherrschung mehr habe, wenn meine Selbstbeherrschung versagt, wer beherrscht mich dann? Wer treibt mich in den Momenten, wenn ich meine, ich könnte nicht anders? Und die Bibel sagt uns, dass hinter unserem Mangel an Selbstbeherrschung, hinter den tiefliegenden Verhaltensproblemen, die wir alle kennen, steht die Macht des Teufels. Der Teufel, der Prinz der Dämonen, als Engel Gottes geschaffen. Ursprünglich ein guter Engel Gottes gewesen, der sich gegen Gott am Anfang der Geschichte rebelliert hat. Der jetzt alle Menschen vernichten will, genau wie er es mit diesem Mann in Markus 5 versucht hat. Und die Bibel sagt, dass es von seiner Macht müssen wir alle befreit werden. Bei den meisten Menschen ist es nicht so dramatisch sichtbar wie beim Mann in Markus 5. Aber von der Natur aus liegen wir alle in den Ketten des Teufels. Von der Natur aus. Und nur der Glaube an Jesus Christus kann uns frei machen. Aber anders gesagt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn kennst, wenn du ihm vertraust, dann bist du frei. Egal, ob du denkst, ach, ich kann nicht anders. Doch, du kannst anders. Der Heilige Geist lebt in dir. Er schenkt dir die Freiheit, die Jesus Christus am Kreuz gewonnen hat, so dass Christen frei sind, um den sündigen Wünschen unseres Herzens abzulehnen, um unsere Selbstabhängigkeit zu verlassen. Christen sind frei, um Herz und Charakter zu verändern, so dass wir Gott lieben, Gott wollen, Gott begehren, seinen Willen tun wollen. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus Frieden zur Welt und Freiheit zu uns Menschen bringt. Und die einzige Frage für uns ist, wie reagiere ich drauf? Und Markus gibt uns nur zwei Möglichkeiten. Entweder ungläubige Furcht oder furchtlose Glaube. Zuerst ein ungläubiger Furcht. Ich muss gestehen, ich mag Winston Churchill ziemlich arg. Nicht für alles, was er gesagt und getan hat, aber der hat einen ziemlich guten Humor gehabt, was ich irgendwie ganz nice finde. Und er hat einmal gesagt, die Geschichte wird wohlwollend über mich urteilen und wohlwollend von mir sprechen, denn ich selbst werde die Geschichtsbücher schreiben, was er auch tatsächlich teilweise getan hat. Aus diesem Prinzip, also klar, wenn man einen Bericht über sich selbst schreibt, man schreibt gute Sachen, aus diesem Prinzip würde man erwarten, dass die Geschichte wohlwollend über Jesu Jünger schreibt. Die haben ja die Evangelien geschrieben. Doch im Markus-Evangelium sind die Jünger nicht die Helden. Wenn wir von den Jüngern in Markus-Evangelium oder überhaupt in irgendeinem Evangelium lesen, sollen wir nicht denken, okay, so soll ich handeln, meistens. Mitten im Sturm hier vertrauen sie Jesus nicht. Nach dem Sturm erkennen sie ihn nicht. Sie begreifen seine Identität nicht. Später im Markus-Evangelium gibt es zwei weitere Bootsszenen. Und jedes Mal ermahnt Jesus seine Jünger, weil sie nicht an ihn glauben. Das Problem ist nicht, dass sie nicht genug Beweise haben, sondern sie wollen nicht glauben. Das ist die Logik hinter Jesu Ermahnung in Vers 40. Was? Seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Jesus hat seinen Freunden mehr als genug Beweise gegeben, sodass sie an ihn glauben. Die Jünger, seine Freunde, haben ihn lehren und heilen und Sünden vergeben gesehen. Sie haben gesehen, wie er Dämonen austreibt. Das ist Beweis genug. Sie hätten Jesus vertrauen sollen. Wie, habt ihr keinen Glauben? Und heute haben wir noch mehr Grund zum Glauben, noch mehr Grund als sie. Wir wissen, die Bibel sagt uns, die beste wissenschaftliche Forschung zeigen uns, dass Jesu Kreuz und Jesu Grab leer sind. Der Christ hat keinen Grund zu fürchten. Und doch wie häufig muss ich selbst Jesu Ermahnung zu Herzen nehmen? Was? Hast du keinen Glauben? Wie bist du so furchtsam? Ein zweites Beispiel von dieser ungläubigen Fürst sehen wir auch in Kapitel 5 anhand der Schweinehirten. Es ist erstaunlich, oder? Sie sehen mit eigenen Augen, dass Jesus diesen Mensch von Dämonen befreit hat. Und eigentlich hätten sie so überlegen können, Mensch, es gibt noch ein paar andere wie ihn. Und wir haben alle Verwandte und Nachbarn in der Stadt, die auch Probleme haben. Und Jesus hat offensichtlich genug Macht und Liebe, um etwas da zu tun. Komm, wir holen Jesus zu unserer Stadt und er kann alles besser machen. Oder mindestens wir holen unsere Stadt zu Jesus, so dass sie von ihm erfahren können, geheilt werden können. Und tatsächlich rennen sie los, um Jesus, beziehungsweise um von Jesus zu sprechen und ihren Beweis, ihren Augenzeugbericht zu den Leuten in der Stadt zu bringen. Aber wie reagieren die Leute in der Stadt? In Vers 17. Da begannen sie, ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Der Mann sitzt. Er blutet nicht mehr. Er schreit nicht mehr. Er trägt Klamotten. Nur weil Jesus ihn geheilt hat. Und die Leute von der Stadt schauen den Mann und sie schauen Jesus an und sie sagen, geh weg von uns. Weil sie Angst haben. Sie sehen ihn bloß als Bedrohung. Sie hätten lieber die finanzielle Sicherheit von 2000 Schweine als den Sohn Gottes in ihrer Gegenwart. Letztes Jahr gab eine Autorin, Zadie Smith, ein sehr ehrliches Interview. Sehr ehrliches Interview, teilweise über den christlichen Glauben. Und sie sagt, Glaube beängstigt mich irgendwie, weil es ein Hindernis für mein tägliches Leben wäre und ich mag meinen sündigen Alltag. Genauso denken die Menschen aus der Stadt. Sie haben lieber ihren sündigen Alltag als Gott. Sie befürchten Jesus, dass er alles anders machen würde. Und was Markus damit sagen will, ist, dass die Menschen in der Stadt genauso versklavt sind wie der Mann vor seiner Befreiung. Es ist schockierend. Er würde denn heutzutage sagen, normale, respektable Engländer oder Deutsche, respektable Menschen hier in Leipzig sind genauso versklavt wie der Mann am Anfang vom Kapitel. Wir mögen unseren sündigen Alltag mehr als Jesus. Wir haben Angst, alles zu verlieren und deswegen gehen wir nicht zu ihm. Das ist die Reaktion, die wir nicht haben sollen. Denn Jesus ist zu kostbar, um gegen finanzielle Sicherheit oder was auch immer die 2000 Schweine für uns sind. Er ist viel zu kostbar, um gegen die Dinge dieser Welt zu tauschen. Aber es gibt eine andere Reaktion und das sehen wir noch in Vers 18. Furchtlose Glaube. Der befreite Mann bittet darum, bei Jesus bleiben zu dürfen. Er läuft nicht weg von Jesus, er sehnt sich nach seiner Nähe. Und erstaunlicherweise antwortet Jesus ihm ziemlich schroff. Er hat die Bitte der Dämonen gewährt, aber jetzt verweigert er diesen Mensch, den er geheilt hat, seine Bitte. Vers 19, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat, wie er sich über dich erbarmt hat. Und hier sehen wir furchtlose Glaube. Der Mann tut genau das, was Jesus sagt. Es war nicht das, was der Mann ursprünglich wollte. Er hat ja nach irgendetwas anderem von Jesus gebeten. Aber Jesus hat ihm ein Wort gegeben, einen Befehl gegeben. Jesus hat ihm gesagt, was er zu tun hat. Und der Mann macht es. Er vertraut Jesus, er glaubt ihm. Keine Angst hält ihn zurück, keine Sorgen darüber, was andere Menschen von ihm halten werden. Und das soll unsere Reaktion sein. Wie den Mann schickt Jesus uns zurück nach Hause. Heute Abend oder morgen in der Früh schickt Jesus uns in den Orten, wo er uns hingestellt hat, damit wir von ihm erzählen, damit wir Zeugnis von ihm geben, damit wir Menschen zu Pro Christ, zum Gottesdienst, zu Jesus selbst einladen. So, was ist Jesus? Bedrohung oder Befreiung? Wie wirst du beim nächsten Sturm reagieren? Wie wirst du das nächste Mal reagieren, wenn Jesus dir was sagt, was dir nicht gefällt, was nicht das ist, was du eigentlich haben wolltest? Ungläubige Furcht oder furchtlose Glaube? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für diese wunderbare Berichten über Jesus. Danke so sehr, dass Jesus Frieden zu dieser Welt bringt. Dass Jesus Freiheit zu dieser Welt bringt. Vater, wir danken dir, dass Jesus für uns gekommen ist. Vater, bitte hilf uns, Jesus so zu kennen, dass unsere Furcht vertrieben wird. Dass unsere Ängste von uns getrieben werden. Vater, hilf uns, Jesus so zu erkennen, dass wir ihm vertrauen. Und dass wie der Mann am Ende von Markus 5, dass wir das tun, was er zu uns sagt. Zu seiner Ehre und in seinem Namen. Amen.